Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 98. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, aber wir nähern uns immer weiter an der goldenen dreistelligen Episodenzahl 100. Diese noch und dann noch eine und dann haben wir die 100. Und ich weiß schon, dass die 100. Episode ein Monolog meinerseits werden soll. Gut, klar. Die Episoden sind immer Monologe, es sei denn, ich habe Laura da oder einen anderen Gesprächspartner. Oder vielleicht auch mal Gesprächspartnerin. Aber die 100. Episode wird eine Schwafelei werden von mir. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind bei der Episode 98 und die trägt den Titel Unser Code. Teil 1 wohlgemerkt. Denn ich möchte zu diesem Thema, unser Code, noch die ein oder andere Folge demnächst schalten in anderer Zusammensetzung und mit anderer Thematik. Unser Code, wenn ich von unserem Code spreche, dann spreche ich von unserem genetischen Code, unserer Erbinformation, unserem göttlichen Code, unserer göttlichen Programmierung. Genetik, griechisch Genetikos, Genesis, trägt die Wortbedeutung Origin, Englisch, Deutsch, Herkunft. Genesis ist das erste Buch in der Bibel, wie viele von euch wissen werden. Jetzt gerade 16.16 Uhr, ich nehme gerade den Podcast auf, muss ich sagen, ich sehe die Zahl 16.16 Uhr. Immer wenn man solche Zahlen sieht, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 11, 11, muss man es laut sagen. Tut mir leid, jetzt sind es genau 16.16 Uhr, am 17. Januar 2024. Genetikos, Genesis, Origin, die Herkunft. Wir könnten uns dieser Thematik von sehr, sehr vielen Seiten nähern. Aber wir nähern uns von einer Richtung aus in diesem Podcast, die natürlich kaum jemand vermutet und die wir schon ausführlich thematisiert haben, dem nicht vorhandenen Globus. Die Erde ist kein Globus, die ist keine Kugel, das haben wir ausführlich besprochen. Mich interessiert es auch nicht, ob es jetzt immer noch Leute gibt, die sagen, ja, aber könnte so, die Erde ist kein Globus. Zu 1000% ist die Erde kein Globus, weil sie keine Krümmung hat. Man kann die Krümmung berechnen und sie ist faktisch nicht da. Und mit diesem nicht vorhandenen Globus löst sich natürlich auch diese in der Schule gelehrte Fabel auf, dass vor 13,8 Milliarden Jahren ein Urknall passiert ist, der dieses Universum mit seinen unzähligen Planeten, Monden, Sternen und schwarzen Löchern, die man ja auch schon fotografiert hat, kreiert hat. Es gibt kein Universum, zumindest nicht das Universum da oben. Es gibt ein Universum in uns, in unserem Körper, kann man sagen. Es gibt vielleicht auch ein Universum über die Grenzen hinaus der Fläche, die uns hier bekannt ist. Aber es gibt kein Universum da oben in der Höhe mit diesen ganzen Planeten und Monden und mit den Sternen, die fix sind und sich nicht mitbewegen. Unter diesen vermeintlichen Planeten ist auch unser Erdplanet, der sich durch diesen Rums vor 13,8 Milliarden Jahren in eine 23,4-gradige Neigung begeben hat und somit Jahreszeiten und andere Umstände, ne, Wasser, Abstand zur Sonne, bla bla, kreiert hat, die am Ende uns möglich gemacht haben. Alles komplett aus Zufall, puff. Ja, das sind die Dinge, die angeführt werden, wenn diese Forscher dann immer sagen, ja, das hat das Leben auf dem Planeten möglich gemacht. Deswegen gibt es auf dem Jupiter auf dem Pluto gibt es nichts und Uranus schon gar nicht, der ist überhaupt viel zu weit weg von der Sonne, da ist kein Leben möglich. Nur hier, Neigung, Jahreszeiten, Temperatur, Wasservorkommen, deswegen können wir hier leben. Auf der anderen Seite von diesem ganzen Thema steht allerdings immer noch die biblische Schöpfungsgeschichte, von der, oft genug besprochen, diese Leute, die uns sagen, es ist ein Globus, uns wegbringen wollen. Genau wie die das mit Nutella, mit Bier, mit Pringles, mit Aspirin und mit Impfungen machen, seit Jahrzehnten. Immer weiter weg von unserer wirklichen, unserer göttlichen Natur und immer weiter weg von Gesundheit, von Klarheit, von Vitalität und ab in die Arme der Pharmaindustrie und der Wissenschaft oder andersrum. Erst in die Arme der Wissenschaft und dann anschließend als Belohnung in die Arme der Pharmaindustrie, die uns dann füttert. Und wir haben uns seit geraumer Zeit, wie wir glaube ich alle wissen, fest umschlingen lassen von dieser Pharma und der Wissenschaft. Wir sind in die Arme gerannt und die haben zugedrückt und wir haben, oh, ist schön hier, bisschen kuscheln, klasse. Die Wissenschaft hat uns unter anderem auch, neben ganz, ganz vielen anderen Errungenschaften, weil sie ja Wissenschaft, hat uns unter anderem auch die Theorie der Evolution geliefert. Dass dieses Märchen seit jeher, immer schon, Theorie heißt, Theorie. Und trotzdem an allen Ecken und vor allem an Schulen ganz selbstverständlich gelehrt wird, das war uns dabei immer relativ Schnuppe und egal. Trotzdem wurde sie als wissenschaftlicher Fakt präsentiert. Und jeder, der jemals das Wort Gott in den Mund genommen hat, war mindestens ein hängengebliebener Verrückter, der an ausgedachte Fabeln glaubt. Wie immer ist das Gegenteil der Fall. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit und an meine Jugend. Es war auch in meinem Kopf. Das war Fabeln, ja, schöne Geschichten, was ist das für ein Quatsch? Weil natürlich im Religionsunterricht, Vorbereitung auf die Kommunion, generell in der katholischen Kirche, nichts thematisiert wird, was wirklich in der Bibel steht. Jetzt nicht unser Thema. Ein Zitat bezogen auf die Evolutionstheorie aus einer der großen Wissensdatenbanken. Unter Evolutionstheorie versteht man die wissenschaftliche und in sich stimmige Beschreibung, das schon mal wirken lassen, und in sich stimmige Beschreibung, die sagen uns also schon, ey, was ihr hier lest, ist die Wahrheit, ist in sich stimmig. Und in sich stimmige Beschreibung der Entstehung und Veränderung biologischer Einheiten, speziell der Arten, als Ergebnis der organismischen Evolution, das heißt eines Entwicklungsprozesses im Laufe der Erdgeschichte, der mit der Entstehung des Lebens einsetzte, ja, dieser Entwicklungsprozess, und weiterhin andauert. Ich kaufe ein U und den hier keiner spürt. Kennt ihr das? Glücksrad von früher, haben Oma und Opa immer geschaut auf Sat.1. Glücksrad. Ich kaufe, da konnte man immer ein Vokal kaufen. Ich kaufe ein U, den hier keiner spürt. Wir spüren das nicht. Das, was die da beschreiben, spüren wir hier nicht, weil wir ja nur 90 Jahre, wenn wir Glück haben, leben. Und der Prozess dauert ja schon so lange wie die Erdgeschichte und der dauert ja weiterhin an. Unser kleiner Abschnitt hier, die 90 Jahre, ist viel zu kurz, um irgendwas merken zu können. Clever, oder? Ihr könnt nichts merken. Deswegen könnt ihr es auch nicht verifizieren, ihr Trottel. Weil wir kamen aus dem Wasser, sind dann an Land gekrabbelt, irgendwann, wo wir uns dann über Millionen von Jahren hinweg und dem Umweg Affe, ne, und unzähliger genetischer Mutationen hinweg zu der Form entwickelt haben, die wir heute sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Sie sagen uns also, wir stammen vom Affen ab. Der Affe war da und dann haben wir uns daraus entwickelt. Den Affen gibt es weiterhin, der hat sich dann parallel auch noch zu anderen Arten entwickelt und aus dem Affen heraus hat sich ein Mensch entwickelt. Allein der Fakt, dass Schimpansen intelligenter sind als der Großteil von uns, sollte uns sagen, dass wir eigentlich nicht vom Affen abstammen können. Macht keinen Sinn für die meisten. Dann gibt es weitere so absurde Zitate, wenn ihr danach sucht und euch mal Artikel und so weiter anschaut. Es ist absolute Comedy. Wissenschaftler auf diese Evolutionstheorie, ne, und die auch den Urknall bezogen. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass ein Teil des Wassers unserer Ozeane mit eishaltigen Kometen auf die Erde gelangt. Ich meine, da glauben wir wirklich, irgendwo packt sich so ein Komet, gefrorenes Wasser, was ja dann Eis ist, und das bildet dann den Komet. Und dann schießt der durchs Universum und tritt in die Umlaufbahn der Erde ein und paf, stürzt hier auf die Erde und zack, haben wir ein Meer. So eine Scheiße, entschuldigt, so einen Unsinn haben wir lange geglaubt und haben wir lange genug geglaubt. Ja, weil so absurde Zusammenhänge waren für uns wahrscheinlich so absurd, dass wir überhaupt nicht in Erwägung ziehen konnten, dass dem Ganzen irgendwie und irgendwo die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit fehlt. Wie immer. Aber wie gesagt, das ist ja die Wissenschaft, die nun mal Wissenschaft, die dürfen alles in den Raum werfen. Die absurdesten Dinge. Die absurdesten Dinge. Und durch unsere Programmierung sagen wir, das ist die Wissenschaft. Da muss irgendwas hinterstecken. Nee, da steckt nichts hinter, wenn ich sage, dass das Wasser hier durch irgendwelche eishaltigen Kometen auf die Erde geprallt ist. Geht's noch? Deswegen, weil es die Wissenschaft ist, Mund zu, Hören aus und ab in die Schublade mit dem Aufkleber Wahrheit ablegen. Das haben sie mit uns seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand in der mündlichen Abi-Prüfung Biologie vor drei Lehrern, kann ich mir noch genau dran erinnern, war, mein Gott, die Vorbereitung aufs Abi und so weiter, vor allem die mündliche Prüfung, ne, da muss man direkt performen, muss man direkt da sein. Bei dem anderen Quatsch konnte man dann noch schreiben und konnte sich ein bisschen, ja, konnte in der Luft rumgucken, hatte keinen Druck. Ne, es war, man hatte Zeit, man konnte erstmal schauen, okay, welche Aufgabe mache ich zuerst, konnte sich Gedanken machen, da musste man direkt performen. Ich stand da in der Abi-Prüfung Bio vor drei Lehrern und kein Spaß und sollte über Charles Darwin und die 1838 installierte Evolutionstheorie sprechen. 1831 bis 1836 war Darwin mit seinem Segelboot auf Expedition und Beobachtung. Und da hat er Beobachtungen gemacht, wovon wir heute noch profitieren. Wahrscheinlich ist es mir damals schon deswegen so schwer gefallen. Ja, weil ich damals schon gemerkt habe, irgendwas stimmt damit, ist Quatsch. Deswegen wurde das auch nur eine 3. In Anführungszeichen, Survival of the Fittest. Ja, dass der Krasseste überlebt. Der Fitteste, der Stärkste überlebt. Der, der sich am besten an Lebensumstände anpassen kann, überlebt und gewinnt. Ja, wir sind jetzt inhaltlich bei Charles Darwin und was der erzählt hat nach seiner Reise. Die Lebewesen, die die Stärksten sind, die das können, die dürfen dann weiter mitspielen und sich vermehren. Alle anderen mit diesen unzureichenden Merkmalen, keine Muckis und nix, verschwinden aus der Existenz. Außer Karl Lauterbach, der darf trotzdem noch weiter mitmachen. Das Paradebeispiel dabei für die Evolutionsanpassung ist die Giraffe. Giraffen, jetzt muss ich nochmal zurück. Als ich damals im Biounterricht saß, haben wir uns damit beschäftigt und ich habe damals gedacht, das schwöre ich euch, so wahr ich hier sitze und das aufnehme, wie soll das gehen? Wie soll diese Theorie funktionieren? Und wir haben damals witzigerweise auch schon darüber gesprochen, über dieses Paradebeispiel, oder ich hatte das im Kopf, das weiß ich nicht mehr, die Giraffe. Wir wissen alle, dass Giraffen einen Hals haben, was weiß ich, der 2-2,5 Meter lang ist. Vielleicht noch mal länger. Das heißt, gemäß dieser Theorie hatten Giraffen vorher einen kurzen Hals, bis die plötzlich aufgrund von natürlichen Veränderungen gezwungen waren, einen langen Hals zu entwickeln, weil deren Futterquelle war ja der Baum. Als wären Bäume vorher kleiner gewesen und die sind auf einmal größer geworden. Okay, die waren gezwungen, wir müssen jetzt einen langen Hals entwickeln, damit wir oben an unser Futter können und dadurch fressen können und dadurch am Leben bleiben und uns dadurch vermehren können und unsere Art am Leben erhalten. Und zack, Darwin, Evolutionstheorie, zack, gab es die genetische Mutation. Plötzlich hatten Giraffen einen 3 Meter langen Hals und konnten so überleben. Ja, durch genetische Mutation, durch einen Fehler, so sagt man uns, in der Zellteilung sind jetzt plötzlich Giraffen auf die Welt gekommen, die so einen langen Hals hatten. Stellen sich euch da ein paar Fragen. Wenn sich jetzt Fragen stellen für euch, dann keine Sorge, dann seid ihr definitiv gesund. Weil das ist ein so dermaßener Quatsch für jeden Menschen, der das Hirn noch an der richtigen Stelle hat, das ist beeindruckend. Und heute sagt man dann plötzlich, dass Darwin ja, an einigen Stellen falsch lag. Ich habe das also alles gelernt, habe das in der Bio-Prüfung schön runtergerasselt, habe nur eine 3 gekriegt. Und heute sagt man uns, dass Darwin an einigen Stellen falsch lag, weil der einen Umstand noch nicht kannte, den man, so sagt man uns zumindest, später in Anführungszeichen entdeckte. Unser Genom, unser Erbgut, unser Gen, unser Chromosom. Weil Darwin glaubte damals, dass bestimmte Eigenschaften auch aufgrund von intensiverer Nutzung an Nachfahren weitergegeben wurden. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Organe hat, oder in der Theorie so, Giraffen haben sich die ganze Zeit nach oben gestreckt in Richtung Blätter und dann ist der Hals immer länger geworden. Die geklaute Theorie war eigentlich die seines Kollegen, Monsieur Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, die, um ehrlich zu sein, sogar noch plausibler daherkommt als dieses Mutationsmärchen heute. Das mit dem Hals war jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich jemanden habe, der sein ganzes Leben lang jeden Tag 20 Liegestütze macht, ist es plausibler, dass der Nachkomme dieses Menschen vielleicht mit einer gestärkten Veranlagung im Bizeps daherkommt. Außerdem war Darwin bezogen auf die Vererbung, ja, der Meinung, dass sich die Eigenschaften strikt vertikal weitergegeben haben. Also von Eltern zum Kind, direkt vertikal. Jetzt will man heute allerdings wissen, deswegen sagt man, Darwin hat sich geirrt, dass die Vererbung auch horizontal stattfindet. Vor allem, weil man in unserer geliebten Mikroorganismusforschung so weit ist. Ja, Mikroorganismen haben wir gefressen. Viren, Bakterien, oft genug thematisiert. Zitat. Jetzt festhalten, nicht lachen. Auch beim Menschen findet sich fremde DNS. Ja, DNA auf Deutsch heißt DNS. Weil das S steht für Säure, im Englischen DNA steht es hinten für Acid, deutsche Wort Säure, deswegen DNS. Das Gen Syncytin etwa, das am Aufbau der Plazenta bei Frauen in der Schwangerschaft beteiligt ist. Studien deuten darauf hin, dass die Bauanleitung für dieses Protein vor 25 bis 40 Millionen Jahren von einem Virus in das Genom unserer Vorfahren eingeschleust wurde. Von Viren eingeschleust in unser Erbgut vor 25 bis 40 Millionen Jahren. Also dann muss es damals ja auch schon Pandemien gegeben haben. Warum ist darüber nichts bekannt? Wissen wir da nichts drüber? Komisch, dass damals noch nichts über so Long-Virus-Erkrankungen bekannt war. Und wenn man solche Zahlen, ne, stets parat hat, ne, wenn man am Stammtisch sagen kann, oh, Freunde, vor 25 bis 40 Millionen Jahren, da ist ein Virus hat dieses Gen in unser Genom eingeschleust, hat das da abgelegt. Habe ich gelesen. In der Zeit oder in der Süddeutschen. Ja, wenn man das stets parat hat, gehört man natürlich der besonders intelligenten Riege an, ohne zu merken, wie dumm man eigentlich ist und ohne die banalste Frage zu stellen, die man stellen muss, wenn man sowas hört. Wer bitte soll verifizieren, dass sich vor 25 Millionen Jahren ein Virus in unser Erbgut geschleust hat, um die Plazenta aufzubauen? Wieder mal ein weiteres Beispiel von, wo man eigentlich nur fragen kann, geht's noch? Wer ist so beschränkt, das ungeprüft und unüberdacht zu glauben? Ist der Wahnsinn. Es ist nicht nur Darwins Theorie, die Evolutionstheorie, Survival of the Fittest, es ist auch ein großer gesellschaftlicher Faktor, der ebenfalls mit Darwin und dieser Theorie installiert wurde. Und das war der Struggle for Life, wie Darwin das genannt hat. Der Konkurrenzgedanke unter Lebewesen. Weil nur die Lebewesen, die sich die lebensnotwendigen Ressourcen sichern können, dürfen überleben, wie ich eben schon mal angedeutet habe. Ja, und da ja, wie wir heute wissen, 7 Milliarden Menschen viel zu viele sind für diesen Mini-Raum hier und es viel zu wenige Ressourcen gibt, um jeden Einzelnen leben lassen zu können. Deswegen gibt es so viel Armut, deswegen sterben die Leute auf der Straße und sonst wo. Deswegen können wir einfach nicht alle ernähren. Ja, wir haben einfach nicht genug. Wir müssen die Bevölkerung dezimieren. 7 Milliarden geht nicht. Das ist der Grund dafür, warum hier so viele Leute leiden. Ja, genau deswegen muss es ein Kampf ums Überleben. Nicht nur zwischen Rassen, sondern auch, also nicht nur zwischen Rassen, um es richtig zu betonen, sondern auch unter Gleichgesinnten wie uns Menschen geben. Wie bei Trauben, natürliche Auslese. Ganz clever installiertes Denkmodell, voll von Lügen, was uns extremst beeinflusst. Schon in jungen Jahren, wenn es darum geht, in der Schule gut zu sein, einen guten Abschluss zu machen, ein gutes Studium zu machen, einen guten Job anzunehmen. Dieses Denkmodell ist halt einfach nur voll von Unschlüssigkeiten und von Lügen. Ressourcen, jetzt mal bezogen auf die 7 Milliarden, Ressourcen existieren hier für das 3- bis 4-fache an Menschen. Man müsste diese Ressourcen und den Platz halt nur mal sinnvoll nutzen und nicht auf 75% der Felder Zuckerrüben für die Zuckerindustrie und Mais und Soja als Futtermittel für die Rinder anbauen, die wir sowieso nicht essen sollten. Als ein Beispiel, das kommt mir immer so in Sinn. Ich fahre dann immer im Frühjahr und im Sommer im Fahrradfahren oder so, sehe ich immer die ganzen Felder mit den Zuckerrüben. Wer braucht den Scheiß? Ja, die Zuckerindustrie. Sollten wir nichts mit zu tun haben, haben wir aber. Ich sehe da keine rote Beete, keine Zucchini, kein Fenchel, kein Mangold, kein Spinat. Mais, Soja und Zuckerrüben. Und so, Survival of the Fittest, Struggle for Life, so laufen wir halt heute durch die Gegend und versuchen unsere Mitmenschen zu übertreffen, auszuspielen und uns Vorteile, vermeintliche Vorteile, meist logischerweise finanzieller Art, zu verschaffen, die unser Überleben sichern. Das ist nichts anderes als das, was Darwin damals gequatscht hat und was in Schulen gelehrt wird. Das ist Mind Control. Ja, das sind Inhalte, die werden in Schulen gelehrt und wir verinnerlichen die. Survival of the Fittest. Und the Fittest ist halt auch eben der, der ein dickes Konto hat. Sonst kann ich in diesem System nicht mitspielen, kann nicht überleben und kann die Vorzüge, vermeintlichen Vorzüge des Lebens nicht genießen. Heute auf jeden Fall zweifelt die Wissenschaft Wissenschaft selbst Darwin an und gesteht ein, dass der in der ein oder anderen Thematik falsch lag. Weiterhin jetzt allerdings nicht so wichtig. Weil der Hauptclaim, die Hauptbehauptung ist, dass man heute jetzt die genetischen Hintergründe kennt, von denen der Charles überhaupt keine Ahnung hatte. Und dass man weiß, warum sich wer wie anpasst. Ja, warum die Giraffe auf einmal einen langen Hals hat, das weiß man jetzt. Und darüber wollen wir jetzt in der Episode ein bisschen sprechen. Als Basis für die Folgen, die da noch kommen werden. Alright. Tauchen wir ein bisschen ein in die Anatomie unseres Körpers. Heute sagt die Wissenschaft, dass sich in jeder Zelle von uns in unserem Körper ein Zellkern befindet. Außer wo? Welche Zelle in unserem Körper hat keinen Zellkern? Ich mache eine kurze Pause. Erinnert ihr euch, das rote Blutkörperchen hat keinen Zellkern. Warum das keinen Zellkern hat, haben wir besprochen. Weil das transformieren kann in verschiedenste Körperzellen. Würde euch die Schulmedizin nicht sagen, nicht verraten. Ist aber so. Der Zellkern, der beheimatet unser Erbmaterial. Jedes Mal, wenn sich also Zellen teilen, was sie ja sekündlich machen, weil wir immer wieder neue Zellen aufbauen müssen, weil auch ganz viele sekündlich absterben. Jedes Mal also, wenn sich Zellen teilen, bei Reparatur und Zellneubildung, wird dieses Material zwangsweise 1:1 mitgeteilt. Ja, ist ja unser Code drin. Logischerweise muss die neue Zelle die gleichen Informationen besitzen und wissen, was sie zu tun hat. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Mitose, Meiose, Zellteilung und so weiter. Gehen wir jetzt nicht genau darauf ein. Ist auch nicht so relevant, wie die Zelle sich teilt, wie die es macht, dass die das Erbgut mit in die neue Zelle nimmt und so weiter. Viel wichtiger ist die Frage Erbmaterial. Was bedeutet Erbmaterial, wenn wir darüber sprechen? Unser Erbmaterial besteht aus Chromosomen. Genauer 22 Paare von Chromosomen und einem weiteren Paar pro Mensch. Je nachdem, ob Mann oder Frau. XX bei der Frau, das 23. Chromosomenpaar, beim Mann XY. X und Y sind dabei der Form der Chromosomen abgeleitet, insofern man sie denn unter dem Elektronenmikroskop mal adäquat sichtbar machen konnte. Die sehen aus wie ein X oder halt eben wie ein Y. Also insgesamt haben wir 23 Chromosomenpaare in jedem Zellkern. Transgender und Queer haben übrigens kein eigenes Chromosomenpaar. Das hat damit zu tun, dass nicht Gott, sondern George Soros die geschaffen hat. Und die am Ende aber leider auch nur Mann oder Frau sein können, muss ich euch leider die Illusion nehmen an alle Transgenders und Queers. Es gibt immer nur noch Mann und Frau, auch in der Genetik. Zoomen wir ein bisschen weiter, ein bisschen näher ran und schauen uns dieses Chromosom mal genauer an. Chromosom wurde übrigens von Wilhelm von Waldeyer 1888 so genannt. Also jetzt mal immer dieses Gequatsche von wegen, hoho, wir sind heute so fortgeschritten und die Wissenschaft sensationell in den letzten 20, 30 Jahren. 1888 hat Wilhelm von Waldeyer den Namen Chromosom vorgeschlagen. Dieses X oder Y, wie wir gerade besprochen haben, wird durch die Chromatiden gebildet. Diese Chromatiden, quasi die Ärmchen von dem X und dem Y, die sind im Zentrum durch das Zentromer zusammengehalten. Das ist wie so ein Knopf, der hält die Ärmchen und Beinchen fest. Stellt euch einfach im Kopf ein X oder ein Y vor. Und die einzelnen Ärmchen heißen Chromosomenarm. Relativ uneinfallsreich, wie ich finde. Überhaupt nicht kreativ. Chromosomenarm. Jetzt zoomen wir in einen dieser Arme heran. Und dann sehen wir da ein riesiges Wollknäuel. Eine aufgewickelte Struktur, die diese Arme bildet. Ja? Wollknäuel, Kuddelmuddel. Dieses Kuddelmuddel wird zusammengehalten von Proteinen namens Histone. Ja? Und dieses Knäuel wickelt sich um diese Proteine, wickelt sich um sich selbst. Wenn wir jetzt hingehen und das Ganze entwirren, dann kommen wir zu dem Begriff, den ein jeder kennt, den jeder von euch kennen wird, wenn das Wort fällt. DNA. Genauer die DNA-Doppelhelix. In Anführungszeichen entdeckt 1953 von James Watson und Francis Crick. Gibt es eine Geschichte zu. Die beiden in Cambridge studiert. Und dann sind die damals, in einen Pub gegangen, namens Eagle, der älteste Pub in Cambridge, ganz nah an der Uni, sind da hingegangen und haben eines Abends ihr Modell präsentiert. Haben gesagt, so, hier Freunde, wir haben es, das ist die DNA-Doppelhelix. So sieht unser Genom aus. Hat sich allerdings später herausgestellt, dass es eine glatte Lüge war und dass es nie stattgefunden hat. Was macht das mit der Integrität und der Glaubwürdigkeit der beiden? Mindestens angekratzt. DNA steht für Deoxyribonucleic Acid, Englisch. Ich habe eben schon gesagt, in Deutsch ist es anders. Desoxyribonukleinsäure, DNA, DNS. Diese DNA bildet für die Wissenschaft das Zentrum unserer Erbinformation. Und eben diese Struktur auf unserem X oder Y ist angeordnet in der DNA-Doppelhelix. Die hat auch jeder von euch schon mal gesehen, würde ich behaupten. Das sieht aus wie eine um sich selbst gewundene Treppe, Wendeltreppe, die dem Unendlichzeichen relativ nahe kommt. In dieser Helix, in dieser gewundenen Treppe, müssen die Sporen zusammengehalten werden. Und diese Spore wird gebildet zur Hälfte durch eine Base und zur anderen Hälfte durch eine andere Base. Die beiden bilden die Spore. Stellt euch die Leiter vor, links und rechts. Eine Leiter ja ein durchgehendes Holz, durchgehende Stange aus Holz. Die ist jetzt gewunden und in der Mitte, die Sporen werden durch zwei Basen gebildet. Hierbei, bei diesen Basen, gibt es lediglich 4 unterschiedliche. Die werden Purin-Basen genannt. Und die liegen immer in Paaren vor. Geht auf Albrecht Kossel zurück, 19. Jahrhundert. Dafür hat er 1910 den Nobelpreis bekommen. Er hat gesagt, du weißt, du hast rausgefunden, welche Base mit welcher verbunden ist. Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin sind die 4 Purin-Basen. Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin. Die passen so zusammen, sonst nichts. So sagt auf jeden Fall Herr Kossel 1900, dass die Purine die Bausteine, beziehungsweise dass die unsere Bausteine Nukleinsäure enthalten. Purine sind Nukleinsäuren. Das ist ein Wert, der im Urin immer ganz gut Rückschlüsse zulässt auf den Zustand des Körpers, weil wenn Purin übermäßig anfällt, dann hat man, sage ich mal, viele Zellinformationen von anderen Lebewesen gegessen, von Tieren zum Beispiel. Oder auch Alkohol getrunken oder auch Softdrinks getrunken oder halt Fleisch oder Fisch gegessen. Pflanzen haben auch natürlichen Puringehalt, aber der ist weitaus geringer als der von fremdem Gewebe von Lebewesen. Der Puringehalt kann in uns auch erhöht sein, wenn zum Beispiel ganz viele Zellen auf einmal sterben. Wenn es ein Geschehen im Körper gibt, wo ganz viele Zellen absterben, dann ist es ebenso. Das heißt, diese Purine sind nicht das Thema. Die sind auf jeden Fall in dieser kleinsten Einheit drin. Das können wir schon mal festhalten. Es wird immer Purin aus unserer Helix frei. Beziehungsweise, sagen wir mal, die Purinkonzentration im Urin ist dann erhöht. Ob Helix oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Sagen wir mal, das Purin aus unserer Zelle. Jetzt stellt euch vor, dass die Wissenschaft sagt, dass das komplette X bzw. komplette Y von eben solchen Paaren gebildet wird. Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin. Und jetzt geht man hin und unterteilt die einzelnen Arme nochmal in einzelne Abschnitte, von denen man jetzt auch sagt, dass man auf denen die verschiedenen Merkmale eines Menschen ausmachen könne und das Ganze nach verschiedenen Genen benennt. XY, die sagen, wir zoomen ran, DNA-Doppelhelix. Und auf jedem Abschnitt können wir sagen, hier ist das Gen für das, da ist das Gen für das, da ist das Gen für das. Welche Frage würde ein Kind jetzt vermutlich stellen? Würde fragen, Mama, gibt es davon ein Foto? Kann ich das mal sehen? Hört sich total interessant an. Mama, ich möchte mal eine DNA-Doppelhelix sehen. Sagt die Mama, tut mir leid, Peter, kann ich dir nicht zeigen. Nicht mal auf dem Foto, denn die kann niemand sichtbar machen. Und hat auch noch niemand sichtbar gemacht. Gehen wir mal auf ein Beispiel ein. Einer Erberkrankung. Der sogenannten Sichelzellanämie. Sickle Cell, Englisch. Vielleicht schon mal gehört. Die Sichelzellanämie, das ist eine genetische Veränderung der roten Blutkörperchen. So sagt die Schulmedizin. Das führt dazu, dass sie verformt sind und dass sie keinen Sauerstoff binden können. Rotes Blutkörperchen. Das ist übrigens eine Regel. Rote Blutkörperchen müssen identisch sein eigentlich in einem gesunden Menschen, was die Form und die Größe und die Anzahl angeht. Sind die quasi nie heutzutage. Ja, wenn man ins Blut von Menschen guckt, habe ich schon mal gesagt, Live-Blutanalyse, die unterscheiden sich in der Form immer. Was uns zeigt, dass wir alle geschädigt sind. Allein durch WLAN, Bluetooth und so weiter. Das reicht, um die Form der roten Blutkörperchen zu attackieren und zu verändern. Auf jeden Fall wird man kaum mehr einen Menschen finden, der identisch geformte und auch in der Größe gleiche rote Blutkörperchen aufweist. Existiert nicht mehr. Sichelzellanämie. Ja, genetische Veränderung der roten Blutkörperchen heißt auf wissenschaftlich, dass die betroffene Person das Sichelzell-Beta-Globin-Gen trägt. Ja, so viel Zeit. Die sagen, wir können die Gene, wir können die Abschnitte ausmachen. Und der hat jetzt das Sichelzell-Beta-Globin-Gen. Das Gen hat logischerweise die Schulmedizin so getauft. das hatte vorher keine Beschriftung, die sagen einfach, wir haben hier ein Gen und das stimmt nicht, das Gen. Hier stimmt was nicht mit dem Gen und deswegen hat derjenige falsch geformte rote Blutkörperchen. Also nennen wir das Sichelzell-Beta-Globin-Gen. Okay, alles klar. Weil einerseits ist es nämlich so bei der Sichelzellanämie, dass 50% normale rote Blutkörperchen gebildet werden. Das variiert immer ein bisschen. Und sagen wir mal 50% Kranke. Das heißt, es gibt ja Abschnitte in einigen Zellkernen, die in Ordnung sind, die das richtige rote Blutkörperchen bilden, die andere Hälfte aber nicht. Dann kommen die bei dieser Krankheit mit weiteren Unterteilungen. Zum Beispiel der Sichelzell-Beta-Thalassämie. Sichelzell-Beta-Thalassämie. Ich lese euch das jetzt nicht vor, was die Definition dieses Zustands ist. Aber es kommt darauf zurück, dass die sagen, dass sie nicht nur einen genetischen Defekt eines Abschnitts diagnostizieren können, sondern zusätzlich, dass sich die in Anführungszeichen Erkrankung im Bild ändert, je nachdem, welcher Bereich unserer Basenpaare betroffen ist. Es kann also vorkommen, dass Menschen den Sichelzelldefekt tragen in ihrer Erbinformation auf diesem Beta-Globin-Gen, wie sie es selber genannt haben, und gleichzeitig auf dem zweiten Abschnitt aber alles okay ist. Dass sie auf diesem zweiten Abschnitt, also das funktionierende Hämoglobin, das rote Blutkörperchen und das Protein Hämoglobin bilden, aber leider zu wenig davon, beziehungsweise die Information haben, wie es gebildet wird. Seid ihr verwirrt? Gut, weil das ist deren Taktik seit jeher und immer gewesen. Macht das Sinn? Hat die Person jetzt einen Defekt in der Erbinformation oder nicht? Sagen sie teils, teils. Ah ja. Und wer in Gottes Namen diagnostiziert das auf den Genabschnitten und vor allem wie? Stellt euch mal kurz vor, dieses X, dieses Chromosom, stellt euch das vor. Wisst ihr, wie nah ihr ran müsst, um diesen Abschnitt, diesen Code zu finden, der uns sagt, hier stimmt was nicht, hier fehlt die Information, wie wir rote Blutkörperchen zu bauen haben. Gleichzeitig sagen die aber, oh, da gibt es aber andere Abschnitte, da ist in Ordnung, da bilden wir richtige rote Blutkörperchen. Sprechen wir erstmal darüber, warum die Gene, warum die Abfolge dieser Basenpaare der vier so relevant ist. Und wir haben oft darüber gesprochen, dass eine Reihe an Proteinen in unseren Zellen gebildet wird. Proteine sind alles in der Stoff des Lebens unseres Körpers. Nehmen wir mal das Beispiel Insulin als Hormon. Insulin ist ein Hormon. Das Ganze, diese Bildung der Proteine, wird genannt Proteinbiosynthese. Das heißt die Herstellung von Proteinen. Dieser Mechanismus, um das jetzt mal zu koppeln, was ich gerade gesagt habe, warum diese roten Blutkörperchen bei der Sichelzellanämie falsch gebildet werden, falsche Form bekommen, dieser Mechanismus der Herstellung von Proteinen funktioniert über die Transkription und die anschließende Translation in der Zelle. Im Detail heißt das, wollen die Zellen unserer Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren, da wird Insulin produziert, um das Blut vor dem einströmenden Zucker zu schützen. Ja, immer dran denken, Blut, pH-Wert 7,365. Kommt Zucker ohne Ende rein, ist das Insulin dafür da, den pH-Wert unseres Blutes zu schützen, weil es dafür sorgt, dass es ganz schnell aus der Blutbahn rauskommt. Auf jeden Fall, wenn die Immunzellen in der Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren wollen, ist natürlich auch kein Zufall, dass Immunzellen Insulin produzieren, dann benötigen die aber eine Info. Ja, die benötigen die Info, wie genau die diese Struktur zusammenbauen sollen, damit am Ende Insulin rauskommt und ins Blut gegeben werden kann. Für den Prozess brauchen wir die Transkription, damit die Zellen wissen, das ist der Bauplan für Insulin, zeig mal her, okay, so, Abfahrt ins Blut. Das heißt, auf unserer Genleiter, auf unserer Doppelhelix, befindet sich diese Info kodiert über die unsere Purinbasen auf den sogenannten Exonen. Und Diese gewundene Leiter müssen wir jetzt im ersten Schritt entwirren. Logisch. Entwirren und wie eine gerade Schnur präsentieren. Raus aus dieser Windung und wir legen jetzt nur eine gerade Schnur dahin, damit wir diesen Code der Basen, dieser vier Purinbasen, ablesen können. Die gewundene Doppelhelix wird also entworren, entwunden und glatt hingelegt. Jetzt wird die RNA genannt. Ribonucleic Acid, ohne das Desoxy. Der Vorgang der RNA-Präsentation heißt Transkription. Ein Transkript heißt eine geschriebene Kopie eines Dokuments. So ist das auch hier. Wenn diese RNA vorliegt, dann können wir hingehen und mit einem Enzym, der Polymerase, Ase ist immer Enzym, dann können wir hingehen und mit diesem Enzym die Purinbasen, Cytosin, Guanin, Adenin, Thymin, dieser Spore ablesen. Ja, das macht dieses Enzym. Da sind wir bei unserem geliebten PCR-Test. Der Polymerase Chain Reaction. Ja, Polymerase Chain Reaction. Das ist die Kettenreaktion der Polymerase. Die Polymerase auch beim PCR-Test liest quasi Proteincodes ab. Wir haben die Polymerase, die die Basen abliest. Und dann haben wir die sogenannte Messenger-RNA, auch ein Begriff, den jeder von euch in den letzten 3 Jahren schon mal gehört hat, die mRNA. Die wird dann auch gebildet, weil die geht im Anschluss im Innern der Zelle zu unserem Ribosom, eine weitere Zellorganelle, die geht dahin, die Messenger-RNA, und sagt dem Ribosom, Ribosom, guck mal hier, ich habe hier einen Code für dich. Ich habe einen Code für dich aus unserem großen Code und der Code sagt dir jetzt, wie dieses Protein, Insulin, hergestellt werden muss. Der Vorgang heißt Translation, Übersetzung. Ja, Übersetzung des Basencodes. Jetzt kann dieses Insulin oder ein anderes Protein am Ribosom gebildet werden und aus der Zelle raus ins Blut gegeben werden. Ist das verständlich gewesen? Ich hoffe schon. Wir nehmen die DNA-Doppelhelix auf unserem X, entwirren den Wollknäuel, legen eine Schnur dahin gerade, das ist unsere RNA, dann kommt das Enzym, die Polymerase liest das ab, Purinbasen, okay, so sind die geschaltet, alles klar. Dann kommt die, habe ich die sogenannte Messenger-RNA und die sagt dem Ribosom, guck mal hier, hier ist der Code, wir brauchen Insulin. Insulin am Ribosom gebildet, in Richtung Zellwand, rein ins Blut, direkt ins Blut. Wir brauchen Insulin direkt im Blut, ohne Verzögerung, weil sonst freier Zucker im Blut, tot. Über einen längeren Zeitraum, nicht bei 10 Minuten, aber wenn der da mal länger bleibt, 2-3 Stunden, dann war's das. Ganz ehrlich, der Prozess, es hört sich alles sehr, sehr toll und spannend an, aber wenn ich ehrlich zu euch sein soll, wer bitte möchte verifizieren, dass der zelluläre Ablauf wirklich so abläuft? Niemand. Wollen wir gar nicht diskutieren. Niemand. Hat das jemand mal wirklich dokumentiert und sichtbar gemacht, dass die mRNA zum Ribosom wandert, wo dann Insulin produziert wird? Das kriegt man vielleicht so gerade noch nachvollziehbar hin. Das ist zumindest noch größer, in Anführungszeichen, und wahrscheinlicher, als die DNA-Doppelhelix zu fotografieren. Weil wenn wir jetzt, um auf dieses Thema zu kommen, wenn wir jetzt von Gendefekten und Erberkrankungen sprechen, wie der Sichelzellanämie, dann sprechen wir genau davon, es ist nichts anderes, als dass dieser Code der Basenpaare irgendwo auf diesem X oder Y Fehler besitzt. Und jetzt in unseren Code geschriebene Befehle nicht korrekt ausgeführt werden. Beispiel eben Sichelzellanämie. Sonst ist das nichts, laut Wissenschaft. Unser Code steht auf diesem X, auf diesem Y und der wird gebildet von diesen 4 Basenpaaren, die unzählig hintereinander geschaltet sind. Wir können mal ein Beispiel nehmen. Wir haben manchmal davon gesprochen, was, dass Viren ein Konzept sind. Die sagen zum Beispiel, bei unserem geliebten Coronavirus sagt man, das Coronavirus, ja, in der Erbinformation besteht aus 30.000 Basenpaaren. 30.000 von unseren 4 Purinenpaaren. Jetzt muss ich ja hingehen und sagen, okay, alles klar. 30.000 Basen, sagt ihr? Dann zeigt mir das mal. Dann beweist mir das mal. Wo sind diese 30.000 Basenpaare? Weil, was die clever machen, ist, diese 30.000 Basenpaare sind im Computer hochgerechnet. Die gehen hin und sagen, oh, guck mal hier, wir haben hier Basenpaare, wir nehmen mal die 1.000 und dann werfen wir die in den Computer, sogenannte In Silico Genomes. Und der rechnet für die weiteren 29.000 aus und sagt, ja, so muss das ungefähr sein. Und dann sage ich, okay, dann programmiere ich einen PCR-Test und sage dem, pass auf, suchen wir mal nach der Kombination. Also stelle ich den ein und sage so, jeder, der in den letzten 2 Tagen einen Apfelkern gegessen hat, wird positiv sein. So einfach ist das. So einfach ist das. Ganz, 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 ganz simpel. So könnte man das machen. Man könnte sagen, jetzt sind alle positiv, die in den letzten 2 Tagen einen Gouda gegessen haben oder ein Rinderfilet von Rindern aus Norddeutschland gegessen haben. So einfach kann man das programmieren. Ja, man gibt diesem Test nur die Info, pass auf, such mal nach der Proteinkombination. Und zack, ist er positiv. Hat aber nichts mit diesen angeblichen 30.000 Basenpaaren des Virus zu tun. Die, wenn ich sage, okay, der hat 30.000 Basenpaare, muss ich sagen, okay, hier sind die. Kann natürlich keiner, weil es nicht existiert. Beispiel, nochmal kurz zurück zur Sichelzellanämie. Bei der Sichelzellanämie heißt das, das rote Blutkörperchen hat nicht die korrekte Form. Ja, weil der Code, weil die Basenpaare Fehler besitzen. Das Blutkörperchen, das rote, hat nicht die korrekte Form. Und wenn es nicht die korrekte Form hat, hat es auch kein gebundenes als Protein Hämoglobin an sich. Das heißt, es kann keinen Sauerstoff transportieren, weil das Hämoglobin sich Eisen schnappt und der Sauerstoff an Eisen gebunden wird. Heißt, diese Menschen haben zwar oftmals zu 50%, wie eben besprochen, voll funktionierende rote Blutkörperchen, was eigentlich diesen Gendefekt in Frage stellt. Aber das heißt, dass nicht alle Abschnitte dieses Genoms, der Erbinformation dieses Menschen, betroffen sind. Die haben 50% voll funktionierende und 50% entartete, nicht entartet, falsch produzierte, weil der Code falsch ist. Heißt also, nicht alle Abschnitte auf dem X oder Y sind betroffen. Warum nicht? Also entweder habe ich defekte Gene, dann muss ich die überall in allen Zellen haben, oder nicht, oder? Denn wenn wir mal zurückgehen zu unserer embryonalen Entwicklung, dann entwickeln wir unseren physischen Körper ja faktisch aus 2 Zellen, einem Samen und einer Eizelle. Der Samen von Mann, die Eizelle von der Frau. Die Eizelle wird von diesem Samen befruchtet, ja, damit sich dieser Komplex dann in der Gebärmutter einnisten kann und nach 9, 10 Monaten zu einem 3,5 Kilogramm schweren Baby heranwachsen kann. Manchmal auch ein bisschen leichter, in komplizierteren Fällen auch mal ein bisschen schwerer als 3,5 Kilo. Und wenn der Vater dann diesen Defekt trägt, sage ich mal, dann müsste sich mit jeder Zellteilung im Mutterleib, ja, beim Wachstum des Embryos, dieser Defekt logischerweise mitteilen. Warum teilt er sich manchmal? Und manchmal ist das Gen komplett und gesund und funktionsfähig. Manchmal teilt der Gendefekt sich mit, manchmal ist aber kein Gendefekt drin. Da muss man die Frage stellen, okay, ist die göttliche Schöpfung wirklich so unvollkommen, dass ihr solche Fehler unterlaufen? So unvollkommen, dass sie etwa beim Down-Syndrom das 21. Chromosomenpaar, wir haben gesagt, wir haben 23 davon, das 21. Chromosomenpaar nicht als Paar anlegt, sondern als Triple. Da haben die betroffenen Menschen angeblich 3 Chromosomen anstatt nur 2. Und warum liegt der Fokus seit jeher so sehr auf dieser 21, auf dem Down-Syndrom? Warum nicht auf der 18 und dem Edwards-Syndrom, was es auch gibt? Habt ihr schon mal von gehört? Trisomie 18 zum Beispiel oder 15, Edwards-Syndrom. Gibt es keine Erkrankung, bei der das 8., 11. oder 15. Chromosomenpaar in seiner Anzahl nicht stimmt? Doch, die 15 gibt es zum Beispiel auch. Aber die verläuft meistens schon im Mutterleib tödlich. Im Mutterleib das Genom untersucht? Beeindruckend. Klar, sagen Sie, natürlich können Sie auch, können Sie ja in der Schwangerschaft diagnostizieren. Das ist auch, sensationell. Dann sagen die hier, im Blut der Mutter können wir jetzt sehen, dass hier das Genom des 21. Chromosomenpaars des Kindes zu oft vorliegt. Kein Quatsch. Und dann sagen die, ja, das Kind wird Trisomie 21 haben. Forschern der Stanford University in Kalifornien war es nach eigenen Angaben 2008 gelungen, zellfreie DNA-Bruchstücke der Mutter und des Fetus aus dem mütterlichen Blut zu vervielfältigen und sie mengenmäßig den 46 menschlichen Chromosomen zuzuordnen. Stammen die Blutproben von Schwangeren, deren Feten eine Trisomie aufweisen, so ist die DNA deren jeweils zusätzlichen Chromosoms mengenmäßig stärker im mütterlichen Blut repräsentiert als bei nicht betroffenen Schwangerschaften. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, die sagen hin, die gehen, entnehmen was von der Mutter, dann vervielfältigen die das und dann sagen die, uiuiui, aber die Erbinformationen hier aus diesem 21. Chromosompaar, die sind aber krass, ja, die sind aber krass. Die Mengen, die wir hier finden, können wir den 46 menschlichen Chromosomen, 23 Paare, zuordnen, aber hier fliegt noch viel mehr rum. Das muss Trisomie sein. Wissenschaft. Erinnert ihr euch daran, die Älteren unter euch vielleicht, die jetzt schon 70 sind, gibt's Menschen hier, die zuhören, die über 70 sind? Ja, Papa, du bist über 70. Gibt's noch weitere Menschen, die über 70 sind? Erinnert euch daran, dass in den 60ern plötzlich vermehrt Kinder geboren wurden, denen der Großteil, sage ich mal, ihrer Arme und Beine gefehlt hat. Ganz kurze Arme, ganz kurze Beine. 1 auf 1000 Kindern kam plötzlich mit so irreparablen Nervenschäden auf die Welt. Und die Wissenschaft, mit Namen Widukind Lenz, war sich ganz schnell einig, dass das etwas mit der Einnahme einer toxischen Substanz zu tun haben musste. Nämlich dem 1957 auf den Markt gekommenen Schlafmittel der Aachener Pharmafirma Grünenthal, das sogenannte Contergan. Toxisch, haben sie damals gesagt. Toxisch, giftig. Toxische Substanzen verursachen also solche Fehlbildungen, ja? Wie interessant. Gibt es eventuell toxische Substanzen, sogenannten Toxine, die werdende Mütter in sich aufnehmen, beziehungsweise bereits in sich tragen und mit denen das Baby im Mutterleib in Kontakt kommen könnte? Welche anderen Gründe könnte es dafür geben, dass ein Baby mit Symptomen wie Kleinwüchsigkeit, einem zu kleinen Kopf, dem Mondgesicht, zu kleinen Ohren und so weiter zu uns kommt, jetzt auf Trisomie 21 bezogen? Weil die angeblich geistigen Beeinträchtigungen, die streichen wir mal. Ich habe genügend solcher Kinder kennengelernt, weil dann haben 85% der Menschen hier das Down-Syndrom. Ja, weil die in ihrer Intelligenz einige der Normalos übertreffen. Aber zurück zu diesen Symptomen. Sind das eventuell alles Symptome, die sich bei der Entwicklung im Mutterleib bilden können, wenn die Mutter mit toxischen Substanzen, wie zum Beispiel Industriezucker, ist eine toxische Substanz, ist eine Droge, ja, in Kontakt kommt, kann die Entwicklung in diesen 9 bis 10 Monaten durch Komponenten wie Aluminium, Fluorid, PTFE oder auch zum Beispiel Formaldehyd in irgendeiner Weise beeinflusst werden? Nein, die haben alle überhaupt gar keine Auswirkungen auf das Baby. 9 Monate lang Formaldehyd, bom, 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 ist überhaupt kein Thema. Fängt die Plazenta ja weg, tut sie nicht. Das sind nicht zufällig Stoffverbindungen, die diese Plazenta-Brücke, die Plazenta-Blutschranke überwinden können. Weil die sagen uns auch, dass das Formaldehyd zum Beispiel unser Erbmaterial schädigen und auch im Embryos und auch in Embryos im Mutterleib und deren Entwicklung nachhaltig schädigen können. Aber hey, die kommen ganz, ganz zufällig in Medikamente, in Impfungen, Trinkwasser, in Industrienahrung, in Möbel, ins Parkett, in Textilien und so weiter und so fort. 46 Milliarden Pfund werden jährlich produziert, kategorisiert als karzinogen und trotzdem überall und immer geduldet und natürlich offiziell der Behörden zugelassen, die uns schützen sollen. Warum ist das so? Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Arsen. Arsen, das auch ganz offiziell bis zu einem Grenzwert von 10 µg im Trinkwasser erlaubt ist, genau wie Fluorid. Allerdings nicht nur da, zwangsweise auch in Fisch, Industriegetreide, Milch und Milchprodukten zum Beispiel. Alles arsenbelastet. Und es ist bewiesen, es ist gezeigt, mehrfach gezeigt, die gibt's alle, die Studien. Die erscheinen nicht in der Süddeutschen und nicht in der Zeit, obwohl die da mal erscheinen müssten. Da muss man in Ruhe nachsuchen. Es ist bewiesen, dass Arsen, wenn wir jetzt bei der Wissenschaft bei ihrem Spiel bleiben, die körpereigenen Mechanismen, das Genom zu reparieren, stoppt. Unser Körper hat Mechanismen, die Erbinformation zu reparieren. Sagen Sie uns. Ja, wenn es falsch geteilt wird oder sich da Fehler einschleichen, weil die göttliche Kreation ja nicht perfekt ist, dann gibt's Enzyme, die kontrollieren minütlich und sagen, hopp, hier ist ein Fehler weg, Purinbase weg, stimmt nicht. Ja, und was waren jetzt diese Gendefekte, zum Beispiel wie Sichelzellanämie angeblich nochmal? Defekte Abschnitte, obwohl unser eigener Körper Mechanismen hat, diese defekten Abschnitte zu reparieren, da kommt Arsen aber sehr, sehr gelegen. Weil Arsen genau diesen Mechanismus blockt, so sagen sie uns. Da muss ich doch einfach sagen, okay, wenn ich mir eure Darlegung anschaue, eines Gendefekts und einer Erbkrankheit, und dann sehe, dass Arsen die DNA-Reparatur hemmt, dann muss ich sagen, okay, da habe ich meinen Gendefekt. Ganz einfach. Warum fällt dann dieser Mechanismus der Reparatur des Genoms manchmal flach? Warum findet er manchmal nicht statt? Zum Beispiel, weil es Gifte zum Beispiel in der Atmosphäre gibt, die wir einatmen, die das verhindern. Wie zum Beispiel Arsen. Quecksilber zum Beispiel. Quecksilber wird in verdampfter Form, wird es logischerweise zu 80% über unser Lungengewebe aufgenommen. Es hat eine sehr, sehr hohe Fettlöslichkeit. Bupp, ist sofort in unserem Blut. Ja, sofort in unserem Blut, wo es an wen gebunden wird? An unser rotes Blutkörperchen. Erinnert ihr euch, dass ich schon oft gesagt habe, dass eigentlich die roten Blutkörperchen die erste Reinigungsinstanz sind und die erste Immunabwehr sind, nicht irgendwelche Immunzellen? Früher hat man in der Schule gesagt, erinnere ich mich dran, Mathematik, quad erat demonstrandum, was zu beweisen war. Erythrozyten, wenn wir rausgehen, Quecksilberbelastung in der Luft durch den industriellen Komplex, dann atmen wir das ein, es gelangt sofort durch die Fettlöslichkeit in unser Blut und unsere roten Blutkörperchen sagen, Quecksilber, okay, müssen wir an uns binden, müssen wir irgendwie rausbringen. Quecksilber, Zitat, dieses verteilt sich wegen seiner Lipophilie, ja, wegen seiner Fettlöslichkeit und hohen Diffusionsfähigkeit, Diffusion durch Membranen hindurch in unser Lungengewebe, in die Lungenbläschen, ins Blut, gut in Körperflüssigkeiten und Organen und gelangt über die Blut-Hirn-Schranke, unsere nervale Schranke, Sicherheitsschranke zum Hirn hin, oft thematisiert, auch ins Gehirn, wo das Metall ebenfalls oxidiert werden kann. Und einmal da angekommen, lagert sich Quecksilber ein und dann, viel Spaß, dann brauchen wir Ausleitungsmechanismen. Und die sind nicht jeden Tag einen Grünkohlsalat essen, was auch eine sehr, sehr gute Idee ist, aber das reicht nicht. Dann brauche ich andere Stoffe, die aktiv Quecksilber einfangen können. Ja, und kurzer Rückblick zu den letzten Folgen. Was passiert im Hirn, wenn sich da toxische Stoffe bzw. Nervengifte anlagern? Unsere Nervenzellen werden geschädigt bzw. sterben ab und dann entstehen Symptomatiken, die nicht ganz, ganz leicht den Mantel Gendefekt und Erberkrankung überwerfen können. Ganz, ganz simpel. Entsteht, wie ich gerade geschildert habe, genau auf die gleiche Art und Weise. Und dann kann ich sagen, es ist ein Gendefekt. Vor 3 Generationen, da war da auch schon mal ein Opa, der hatte auch Hodenkrebs oder Diabetes. Das müssen die Gene sein. Ja, weil diese Zustände, die sind nicht reversibel. Ja, es sei denn, Quecksilber zum Beispiel am nervalen Gewebe und die Auflösung des Nervs. Ich weiß, wie ich die Stück für Stück ausleiten kann, um dann zu versuchen, den Nerv zu regenerieren. Hängt natürlich davon ab, wie geschädigt der Nerv ist und ob der sich nochmal regeneriert. Aber eigentlich, wie wir auch schon oft gesagt und gelernt haben, regeneriert sich fast alles, wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Wir haben jetzt also gesehen, dass noch niemand zeigen konnte, dass unser Genom so aufgebaut ist, wie sie uns das verkaufen. Es hat noch niemand sichtbar gemacht. Noch niemand. Ich mache ein ganz, ganz dickes Fragezeichen hinter die Theorie und auch dahinter, logischerweise, dass wir genetischen Fehlern unterliegen, die der Perfektion der göttlichen Schöpfung die Perfektion nehmen sollen. Weil nach wie vor gilt, die wollen uns verkrüppeln und krank machen. Und genetische Fehler sind eine sehr willkommene Fläche, um diese systematische Vergiftung zu kaschieren und uns einzuhämmern, dass die in Anführungszeichen Evolution halt immer noch abläuft gerade und auch noch einige Jahrtausende brauchen wird. Wann hört die Anpassung eigentlich auf? Wann sind wir denn perfekt? Wann ist denn die Evolution fertig? Ewig. Wird nie passieren. Das ist das, was sie uns suggerieren. Perfektion gibt es nicht, sagen die. Doch, die gibt's. Die Schöpfung ist perfekt. Wer das anzweifelt, wer hier mal rausguckt, in sich reinspürt, sich anschaut, die Natur anschaut und sagen möchte, dass diese Schöpfung nicht perfekt ist, der ist nicht ganz sauber. Jetzt ist 17.17 Uhr, muss ich auch wieder laut ansagen. 17.17 Uhr. 17 mag ich sehr gerne, weil der 17. Buchstabe des Alphabets ist das Q. Das, was die als nicht perfekt und unvollkommen verkaufen wollen, das sind deren Machenschaften. Und das verstecken die auch nicht. Das verstecken die nie. Das findet man, wenn man danach sucht. Weil selbst in Diagnosen von genetischen Defekten aus irgendwelchen ganz speziellen Genlaboren geben die mitunter zu, was eigentlich Sache ist. Nur gehen logischerweise die Betroffenen sehr selten hin und lesen das sehr aufmerksam. Und natürlich können die sich auch keinen Reim auf die körperlichen Symptome machen, weil die meisten Leute haben ja dann Symptome und dann kriegen die Diagnose, du hast das und das. Aber das werden wir in einer zukünftigen Episode wahrscheinlich mal thematisieren. Und in einer weiteren persönlichen Geschichte, die komplette in Anführungszeichen Genforschung ad absurdum führen könnte. Anfang der 60er Jahre, waren wir eben schon bei Contagan. Anfang der 60er Jahre, es ist immer diese Parallelen sind immer sehr interessant. Anfang der 60er Jahre war ein Biochemiker namens Marshall Nierenberg da, der die Regeln für die Entschlüsselung des genetischen Codes entdeckte. 1965 sind dann François Jacob und Jacques Monod hingegangen und haben herausgefunden, wie die Aktivität von Genen an- oder abgeschalten werden kann. 1965. Was? Gene an- und abschalten 1965? Entschlüsselung genetischer Code 1960? Und seit 60 Jahren hat sich nichts getan? Wenn wir das schon 1965 konnten, Gene abschalten, wo sind denn dann bitte die Heilmittel gegen die in die Gene geschriebenen Tumoren, sagen wir doch immer, Tumore, das sind genetische Voraussetzungen. Ja, schalt einfach ab, schalt das Gen doch ab, wenn es kannst. Ihr könnt es doch finden, ihr könnt auf den kleinsten Abschnitt des Chromosoms, des X's oder Y's, könnt ihr genau sagen, da ist das Tumorgen in eurer Diagnose. Dann schaltet es doch einfach ab, wenn ihr es könnt. Kann keiner. Aber seit 1965 weiß man, wie man Gene an- oder abschaltet. Ja. Wenn man so weit ist auf genetischer Ebene, dann dürfte es doch überhaupt gar kein Problem sein, so Erberkrankungen und Gentumore einfach zu überkommen, oder? Die einfach zu heilen. Das sind ja alles nur Gendefekte. Warum gehen Sie da nicht hin und korrigieren den Fehler des 21. Chromosomenpaares beim Down-Syndrom zum Beispiel? Stattdessen kommen die mit ihrer mRNA-Programmierungsspritze, die nichts weiter kann, als der Zelle irgendeine falsche Information vorzugaukeln. Wenn das das Größte ist der Wissenschaft, na dann, gute Nacht, Freunde. Dann könnt ihr weitaus weniger als das, was ihr behauptet zu können. Weil die würden so gerne in diesen göttlichen Code und den manipulieren und pervertieren. Aber das geht nicht. Da kommen die nicht rein, weil das ist uns nicht vorbehalten. Weil nochmal, wir sind Teil dieses Codes. Das schließt aus, dass wir diesen Code knacken oder bedienen können. Wir können nicht da rein, weil wir Teil der Schöpfung sind. Was das nicht ausschließt, ist zum Beispiel, dass man Klons produzieren kann, was schon seit sehr, sehr langer Zeit gemacht wird, könnt ihr euch erinnern an dieses Schaf, dieses Klonschaf, was vor 25 Jahren war das mal ganz hip, da wurde eine Zeit lang nur in den Gazetten darüber gesprochen hier und geschrieben, das Klonschaf und jetzt bald wird das erste Schaf geklont. Und auf einmal, ups, war es wieder weg in der Versenkung. Die klonen schon sehr, 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 sehr lange. Was nicht heißt, dass sie den Code in irgendeiner Weise, in irgendeiner Art entziffert haben, aber menschliche Klons zu produzieren, yep, das funktioniert schon sehr, sehr lange. Und haben sie auch bei der ein oder anderen Person, die öffentlich rumrennt, schon seit längerem gemacht. Weil ich eben gesagt habe, dass das niemand sichtbar machen kann, diese DNA-Doppelhelix. Hat faktisch niemand gemacht. Es gab mal eine Frau namens Rosalind Franklin, die vor Watson und Crick 1953 hingegangen ist. Und es war so eine Röntgenspezialistin, ne? Und die hat eine Aufnahme gemacht, eine Röntgenaufnahme des Zellkerns. Und die war die Basis für alles, was danach kam. Unter anderem auch für Watson und Crick. Stell ich mal in die Telegram-Gruppe. Das ist die Basis für die DNA-Doppelhelix. Das ist der absolute Wahnsinn. Lacht euch kaputt. Darauf basierend hat man alles gemacht. Ja, da haben Watson und Crick ihr Modell entworfen, der DNA-Doppelhelix. Ihr Modell. Sie haben es von Anfang an Modell genannt. Die haben mit Papier zusammengesteckt, so eine DNA-Doppelhelix gemacht und haben gesagt, so, und so muss das da drin aussehen. Und dann haben sie das einfach ganz ruhig, klamm und heimlich, war das dann die wissenschaftlich akzeptierte Version, wurde das ganz ruhig und langsam in Bücher geschrieben. Und da stehen wir heute und wir sagen, na klar, unser Genom, DNA-Doppelhelix. Ja, und dann haben wir so riesige Industrien, wie zum Beispiel das Genetic Testing, ja, das genetische Testen. Die allein ist 19 Milliarden Dollar schwer. Warum nimmt man das Geld nicht und reinvestiert es in Menschen, die das brauchen können? Die leiden, die sterben, die aufgrund dieses Systems nicht auf eigenen wirtschaftlichen Füßen stehen können? Warum muss ich das in Genetic Testing investieren? 19 Milliarden. Da könnt ihr zum Beispiel hingehen und euch heutzutage auf die Wahrscheinlichkeit untersuchen lassen, dass ihr eine gewisse Krankheit, Krankheit A oder Tumor B entwickelt. Weil das, sagt man uns ja, steht ja alles in unseren Genen. Die Gene hat man ja jetzt schon, da gibt es ja keine Ecke mehr, die man nicht mehr kennt. Ne? Die Gene kennen wir in- und auswendig. Die lassen wir einfach von irgendeinem PCR-Test, lassen wir die hoch und runter laufen. Und dann wissen wir alles, was da los ist. Und dann können wir auch ablesen und sagen, ey, du bekommst mit 67,3 Jahren Hodenkrebs. Ist alles kodiert in unseren Genen, sagen die uns. Und selbst ein negatives Ergebnis, sagt zum Beispiel die große Mayo Clinic in den USA, heißt nicht, dass man die Erkrankung nicht bekommen kann. Also steht's doch nicht in den Genen? Haben die Krankheiten doch andere Hintergründe und Zusammenhänge? Weil entweder es steht in den Genen und ich kann das lesen und ablesen oder auch nicht. Was ist das für eine Aussage zu sagen, selbst wenn man sagt, nee, du bekommst nie einen Krebs, heißt das nicht, dass du den nicht doch bekommen kannst. Und das Ganze, diese ganze Industrie, die resultiert dann darin, dass Frauen wie Angelina Jolie schon 2013, Riesenkampagne, hingegangen ist und gesagt hat, so, und ich lasse mir jetzt die Brüste abnehmen. Hat sie jedenfalls öffentlich gesagt. Hat jemand Angelina Jolie seit 2013 nackt gesehen? Kann irgendwer verifizieren, dass sie keine Brüste mehr hat? Naja, wahrscheinlich keiner von den Zuhörern hier. Auf jeden Fall hat sich diese Frau, und wenn sie es gemacht hat, diese hirntote Frau, ihre beiden Brüste abnehmen lassen. Weil es in deren Familie Tumorfälle gab. Und dann hat man gesagt, so, Angelina hat gesagt, ich habe ein defektes BRCA1-Gen. Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit, einen Brusttumor zu entwickeln, ist immens hoch. Ja, ich habe dieses defekte Gen oder halt ein defektes Hirn, kann man sich aussuchen. Eins von beiden. Wir machen hier für heute Schluss. Das soll für heute reichen. Dieses Thema haben wir jetzt mal angeschnitten. Das wird in folgenden Episoden immer mal wieder Thema sein. Das verspreche ich euch, weil wir wissen, wie sie uns angelogen haben. Wir wissen, was die uns alles für Absurditäten präsentiert haben. Als Höhepunkt dieser um sich selbst drehende Globus, der mit 66.000 Meilen pro Stunde durch ein Nichts rast. Und das, dieses Genetikding, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das ist mindestens, mindestens genauso groß. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und wenn ich am Ende falsch liege, wenn es alles genauso ist, dass es alles darin kodiert ist, dass wir eine DNA-Doppelhelix haben, dass wir 4 Purinbasen haben und da alles drin steht. Und wenn da immer wieder Fehler drin auftauchen bei der Zellteilung, weswegen wir dann Sichelzellanämie vererben oder sonst irgendwelche genetischen Erkrankungen erleiden, dann okay, dann ist es so. Dann sage ich, okay, da lag ich falsch. Aber ganz ehrlich, es existiert nichts, kein Zusammenhang, der mich darauf schließen lassen würde, dass ich da falsch liege. Weil allein dieses Thema DNA-Doppelhelix und die in Anführungszeichen Entdeckung ist so dermaßen absurd. Watson und Crick haben nicht ein einziges eigenes DNA-Experiment geschaltet. Nicht eins. Diese DNA-Doppelhelix basiert auf reinen Annahmen. Das ist ein Modell. Genauso wie die Evolution eine Theorie ist, ist die DNA-Doppelhelix von Watson und Crick ein Modell. That's what it is. www.healthresolution.de. Da gibt es den Reiter Rezeptbuch. Und ich habe mich entschlossen, das in den nächsten Tagen online zu schalten. Und zwar das Konzept eines digitalen Rezeptbuchs. Da könnt ihr euch anmelden, da bezahlt ihr für ein Jahr einen Mitgliedsbeitrag von 90€ und dann bekommt ihr jeden Monat 3 bis 5 von mir entworfene, persönlich in Echtzeit entworfene, vegane, gesunde, vollwertige Rezepte. Zugesandt, automatisch per E-Mail. Ja, jetzt werden ja viele Leute sagen, da nimmt der Geld dafür, kann doch nicht sein. Es ist einfach Arbeit. Ich bin kein Programmierer. Ich habe mir in meinem Leben das selber beigebracht, ein bisschen mit InDesign rumzuspielen und damit Dinge zu konzipieren, die halbwegs hübsch sind. Immer in Kooperation in den letzten fast 5 Jahren mit Laura, die da sehr geschult ist. Und das sind Rezepte, die ich über die letzten 10 Jahre konzipiert habe, die ich tagtäglich aufs Neue konzipiere, wo Arbeit drin steckt. Und ich glaube, 90 Euro für ein ganzes Jahr sind jetzt nicht so übertrieben. Wenn man das runterrechnet, kommt man, sage ich mal, bei 7,50 Euro im Monat aus. Und dafür kriegt man wirklich hochwertige, kreative Rezepte, die ihr auch größtenteils so nirgendwo finden werdet. Auf jeden Fall ist es einfach Arbeit und mich freut es schon, dass ich den Podcast hier umsonst präsentieren kann, fast 100 Folgen, für die man überhaupt nichts zahlt. Aber ich bin, da habe ich für mich entschieden, einfach nicht bereit dazu, eine ganze Rezeptdatenbank zur Verfügung zu stellen und das gratis zu machen. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis und ich hoffe, dass sich viele anmelden und dass ihr Spaß daran habt und dass diese Rezepte euer Leben ein Stück weit verändern. Ich habe diese Woche wieder die eine oder andere Nachricht bekommen per E-Mail, auch eine schöne Nachricht von jemandem, eine lange, lange Nachricht von jemandem, der seine Geschichte beschrieben hat und gesagt hat, dass der Podcast sein Leben ganz, ganz nachhaltig verändert hat und er ein anderer Mensch ist. Und das freut mich sehr. Also ich werde das kommunizieren im Telegram-Kanal Health Resolution Podcast, wann die Rezeptdatenbank online geschaltet ist, wann man sich anmelden kann. Und dann geht's monatlich automatisch. Ihr bekommt die Sachen zugeschickt mit ganz detaillierten Angaben und Instructions, sodass hoffentlich nichts schief gehen kann. Unser nächstes Retreat im April wird im Allgäu in Bayern stattfinden. Jederzeit gerne eine E-Mail an mich, tobias.levels@healthresolution.de für Nachfragen und für Anmeldungen. Und ansonsten war's das. Genetik. Sie tun so, als hätten sie alles erforscht, als würden sie alles kennen rund um unseren genetischen Code. Zumindest scheint das so. Eigentlich sagen die, wir kennen überhaupt nichts. Aber stellen das nach außen so dar, das ist vollkommen normal. Ist klar, DNA-Doppelhelix, klar, ja, die Purinbasen, klar, genetische Fehler können wir diagnostizieren. Klar, genetische Erkrankungen, Erberkrankungen, kennen wir alles, können wir darauf testen. Wir wissen, wann das auftritt und wann nicht. Übrigens, Trisomie 21, 90% der Mütter treiben ab, wenn sie in der Schwangerschaft gesagt bekommen, hey, dein Kind wird das Down-Syndrom haben. Gehen 90%, 9 von 10, 90 von 100 hin und sagen, ich treibe ab. Das nimmt uns natürlich die Möglichkeit zu sehen, welches Kind da wirklich auf die Welt kommt. Logischerweise. Könnte nämlich sein, dass da viele Kinder auf die Welt kommen, die einfach gesund sind. Und dann hätte die Schulmedizin oder die Diagnostik, Gendiagnostik, ein Problem. Könnte aber am Ende immer noch sagen, ja, sie sind die eine Ausnahme. Ein kleiner Restprozentsatz, dass es doch gesund ist. Bleibt immer. Wollte ich nur mal reinwerfen. Thema Abtreibung und so weiter. Wir hören uns in den nächsten Tagen. One love and I'm out.